Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip.
Hallo, 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 hallo. It's been
a while.
Years and years and years. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht, in ein Mikrofon sprechen.
Ich musste gerade tatsächlich auch erstmal bei Audition überlegen, wie man das alles nochmal einstellt. Und naja, man könnte sagen, wir haben die Pause genossen. Wir waren beide im Urlaub.
Man muss dazu sagen, dass Jule schon viel, viel länger nicht mehr Podcast-Kontakt
das
hatte.
Stimmt.
Weil du ja sehr, sehr lange weg warst.
Ja, ich habe die italienische
Also für mich hat sich
Vita
das sehr
genossen.
Lange angefühlt, ja.
Ja, für mich, also ehrlich gesagt, ich habe mich auch schon richtig gefreut, dass wir wieder sprechen. Jetzt muss ich sagen, die Hitze übermannt mich.
Ja.
Es ist nicht mein Wetter, es ist auch nicht meine Woche. Aber wir wollten
herzlich willkommen!
Das sind die besten Voraussetzungen.
Wir freuen uns.
Genau, wir sind beide irgendwie auch müde, habe ich das Gefühl.
Ja.
Bei dir ist auch super viel passiert. Du warst in Berlin eine ganze Zeit beruflich.
Ich war sehr lange in Berlin,
ja,
das war ganz toll.
Du warst auch im Urlaub, du bist umgezogen, ganz viel los. Du hast dir ein neues Fahrrad gekauft, ein ganz wichtiges Ereignis.
Und mit diesem Fahrrad fahre ich immer in Urlaub tatsächlich auch. Also ich fliege ja gar nicht und ich fahre mit dem Fahrrad, das habe ich mir jetzt gekauft. Und damit fahre ich immer, wo auch immer hin. Also ich war ja letztens in Albanien, bin ich lange hin mit dem Lastenrad. Das ist ein Lastenrad, ein E-Lastenrad. Und da packe ich dann immer alles ein und dann wird losgedüst.
Ja, folgt Samira auch auf ihrem neuen Kanal, Bikepacking mit Samira. Da könnt ihr Einblicke bekommen.
Ja, ist großartig.
Ja, ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen noch im, ja, so ein bisschen noch im Urlaub auch. Ein bisschen. Sommermodus.
Ja, es ist ja auch Sommerpause eigentlich. Also
ja.
Deshalb fühlt es sich auch so weird an, weil wir beide irgendwie so nicht das Gefühl haben, dass irgendwas passiert ist. Natürlich sind eine ganze Reihe Dinge passiert, während wir den Podcast nicht aufgenommen haben. Aber wir haben ja irgendwie auch immer gedacht, so, wir hauen eine aktuelle Folge raus, wenn wirklich was passiert.
Ja.
Das haben wir das letzte Mal gemacht. Zusammen mit Niklas, da warst du ja leider nicht da, aber wir haben trotzdem
tolle
versucht.
Folge. Ich möchte es auch nochmal hier auf Band sagen. Ich habe die im Urlaub gehört und es war so herrlich für mich, weil ich habe wirklich gar keine Nachrichten konsumiert. Und es war für mich so schön, diese Folge zu hören und zu denken, ah, das geht ab.
Auch geil, wenn man so, wenn du jetzt den Podcast, also das hat irgendwas ganz Weirdes.
Ja, ich habe
so
meinen eigenen
Podcast gehört. Dieses Meme, wo so Obama sich selbst so die Medaille anlegt.
Ungefähr so. Nein, ich fand es echt richtig gut. Und du hast voll recht, ich glaube, es ist sogar gut, dass wir keine Folge gemacht haben, weil wir hätten wahrscheinlich in den letzten 6 Wochen 6-mal über Haushalt gesprochen.
Und über Hitzerekorde.
Ja, und das hätte wirklich niemand gewollt.
Nee, das will wirklich gar keiner.
Vor allem, weil ich diese Haushaltsdebatte, also kann man jetzt schon mal sagen, wird gleich auf jeden Fall nochmal Thema sein. Ich finde, man kann es nicht mehr, also
ja.
Ich denke mal so aus der Sicht von einem Normalo-Menschen, der jetzt nicht Journalistin ist, boah,
gibt
wie
es
anstrengend,
die?
Wie nervig.
Nein, Spaß. Ja, super nervig. Ich weiß auch nicht, also ich bin ja schon jemand, ich liebe ja so Bundespolitik und ich liebe auch, wenn es so hin und her geht und liebe auch, wenn es so Streitereien gibt. Und
du warst vor allem auch richtig tief drin.
Ich war richtig tief drin jetzt die letzten Monate, gerade überhaupt nicht tatsächlich, weil ich in den letzten Wochen mich einfach gar nicht mehr damit beschäftigt habe.
Du auch genervt
habe.
Warst einfach.
Ja, und ich finde auch so ein bisschen, es hat sowas, also ich habe das Gefühl, keiner hat da mehr Lust. Also es wird auch als journalistisch auch so ein bisschen so, Also was willst du denn auch noch sagen? Also es
ja.
ist so ein bisschen so, ja.
Einigung, dann wieder nicht
ja,
Einigung.
Ja, und man ist einfach nur so, ne? 20, 25 sind Bundestagswahlen, Leute. Also man merkt
ja.
richtig so, es ist jetzt nur ein Jahr, ich wette, alle kämpfen sich jetzt einfach nur noch durch. Also es wird einfach nur ein ganz großer Kampf bis 2025. Es wird super spannend, es werden viele Dinge passieren. Aber ich meine, man merkt ja jetzt schon, also das hat man auch schon vor einem halben Jahr gemerkt, aber es wird jetzt ja immer deutlicher und findet immer mehr in der Öffentlichkeit statt, dass einfach Parteipolitik jetzt aber massiv nach vorne geschoben wird.
Ja.
Und das macht natürlich auch ein bisschen Spaß zu beobachten, aber es ist schon auch so ein bisschen so,
ja, das
chillt doch ein bisschen einfach.
Ich finde
vor
allem, das
Güte.
Ist so die eine Seite, dass man, das ist dieses Parteipolitische und das ist natürlich der ganze Ampelstress und das ganze Chaos irgendwie die ganze Zeit im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal perspektivisch guckt, denke ich mir so, gar nicht mal so geil. Irgendwie fühlt sich das an, als hätte keine der Parteien, also jetzt gerade die Regierungsparteien nicht, aber auch nicht die Opposition, irgendwie einen Plan, wie man in Zukunft Investitionen machen möchte und sich Klimaschutz dann auch unter anderem Klimaschutz, gibt ja noch eine Reihe von anderen Dingen, die finanziert werden müssen, leisten möchte. Und irgendwie frustriert mich das auf eine Art auch.
Ja, es ist auch frustrierend, weil, also ich meine, es gab jetzt auch gerade eine neue Umfrage, dass halt knapp die Mehrheit der Bevölkerung sich schon die Schuldenbremse wünscht. Und ich glaube, also ich meine, das große Thema beim Haushalt ist ja, Lindner möchte unbedingt die Schuldenbremse einhalten, Scholz zieht da mit. Und die Grünen sind da ja bekanntlicherweise kein großer Fan von, weil sie halt sagen, wir brauchen Investitionen für die Transformation. Das ist ja relativ leicht zu checken. Und ich finde es aber schon spannend, weil ich meine, diese Schuldenbremse ist ja einfach nur, politisch, also um das halt mal ganz runterzubrechen, ist einfach ein politischer Wille. Also die FDP ist halt einfach der Meinung, dass sie damit halt WählerInnen erreicht, was sie auch tut, meiner Meinung nach. Ich finde die Umfrage halt echt spannend. Also ich verstehe immer.
Kenn ich gar nicht.
Ja, ja, doch, das ist vor ein paar Tagen rausgekommen oder vor einer Woche.
Die Zeit, Tage, die Zeit. Wochen.
Ja,
es gibt diese Umfrage. Nagelt mich drauf
fest. Aber es, also es ist auf jeden Fall, und das genau, die Hälfte, knapp die Hälfte der Deutschen möchte halt diese Schuldenbremse einhalten. Und ich glaube, das ist halt was so ganz tief Deutsches, dass du halt irgendwie denkst, so ist besser, Geld einzuhalten, als Geld rauszuhauen. Und es ist auch, ich meine, gerade, letzter Punkt, wenn man halt dann einmal kurz sich den Blick rüber in die USA gönnt, die mit dem, haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, aber mit dem sogenannten Inflation Reduction Act ja übertriebenst viel Geld da in die Transformation gehauen hat, was super funktioniert. Das ist jetzt 3 Jahre alt gerade geworden. Da denkt man sich halt so, Mann, also so aus so einer, ich bin ja, ich muss jetzt gerade wieder an Felix denken, wo ich immer sage, dass Haushaltspolitik ja nicht so sexy ist und er mir dann immer so Lindner-Foto schickt.
Felix habt ihr hier auch schon mal gehört im Podcast.
Ja. Aber es ist natürlich, ich bin natürlich auch keine Haushaltsexpertin, aber trotzdem, für mich ist es dann, es wäre so logisch. Also man hat halt so, man braucht ja Geld für die Transformation.
Schulden sind nicht gleich Schulden, sondern Schulden sind auch Investitionen, ja.
Total. Und ich meine, wir werden da gleich nochmal konkreter darauf eingehen, was das auch bedeutet, wenn du halt die Schuldenbremse einhalten möchtest für klimapolitische Gedanken und Ideen, die ja eigentlich schon beschlossen wurden und die jetzt vielleicht nicht mehr stattfinden können.
Ja. Das war ein großer Spoiler auf das, was gleich jetzt noch kommt.
Ja.
Vorab möchten wir uns noch mal über eine kleine Sache freuen.
Ja.
Denn obwohl wir irgendwie beide mit anderen Dingen beschäftigt waren, durften wir uns noch über eine Nominierung für den K3-Preis für Klimajournalismus freuen.
Ja, für diesen Podcast Climate Gossip also, war mal wieder nominiert. Wir haben es, also um es direkt mal aufzulösen, wir haben es natürlich nicht geschafft. Also wir sind nominiert, aber wir haben den Preis nicht gewonnen, was auch völlig egal ist, weil wir, also dass wir überhaupt nominiert wurden zwischen all den anderen riesigen Namen,
eine
ist
Liste,
halt schon insane.
Auf dieser Liste waren 23 andere Medien, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Also und Medienhäuser auch,
Da waren Namen dabei. Ja. Also ihr könnt mal auf unserem LinkedIn-Profil vorbeischauen, da haben wir es nämlich geteilt. Könnt uns da auch folgen. kann man, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Man kann, glaube ich, folgen und ich weiß auch nicht. LinkedIn ist nicht so unsere Plattform, muss man sagen. Nee, aber wir haben uns, also als wir unseren Namen dazwischen diesen anderen Namen gesehen haben, zwischen so großen Leuten wie Petra Pinzler.
Von der Zeit. Also der Zeit-Podcast ist nominiert und so der so ein ORF-Ding ist nominiert. Also halt wirklich so riesige Medienhäuser. Und ich meine, ist schon, also Jule und ich haben ja damals den Podcast angefangen, weil wir einfach irgendwie Bock drauf hatten und weil wir einfach Lust drauf hatten, irgendwie zu schnacken. Und ich ja das Wohl auch angefangen habe und irgendwie Lust hatte, mich weiter mit den Themen zu beschäftigen, auch mit dir zusammen, weil wir jetzt ja gerade nicht zusammenarbeiten.
Ja.
und es ist halt sehr lustig, dass daraus dann sowas wird, ne? Also es ist schon, sind wir auch beide sehr stolz. Also wir haben uns sehr, sehr gefreut.
Voll. Auch einfach, weil, das muss man ja auch nochmal so transparenzweise sagen, wir das hier immer noch als Hobby machen.
Ja, was man ja auch sieht, weil wir haben 2 Monate genau. Ja,
wir sitzen hier gerade auch um 19 Uhr abends und nehmen das auf, nachdem wir beide gearbeitet haben und machen das aber total gerne, auch weil wir ja auch oft auf diesem Podcast angesprochen werden. Und dann ist halt sowas so schön, einfach nochmal. Deswegen wollten wir das einmal teilen, denn wir freuen uns immer, von euch zu hören, aber wir haben uns natürlich auch sehr über diese Wertschätzung irgendwie gefreut. Das war eine schöne Überraschung in unserer Urlaubszeit, sagen wir es mal so.
Auszeit. Podcast-Auszeit.
Genau. So, dann jetzt aber wieder zurück zum, zurück zum Business as usual, müsste man eigentlich sagen. Der Gossip der letzten Woche, wir haben gerade schon angefangen, Thema keine Haushaltseinigung. Das ist lustig, weil als ich das Thema reingeschrieben hatte, vor 2 Wochen oder so, stand da noch eine Haushaltseinigung. Ich habe jetzt ein K davor gemacht für keine Haushaltseinigung. und du warst ja total tief drin. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen abholen, was Thema ist Und dann gucken wir mal, was jetzt irgendwie gerade Phase ist.
Ja, ich hoffe, ich kann das noch richtig zusammenfassen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt so, also die letzten Wochen echt richtig draußen war. Aber es ist ja einfach also ein übelstes Hickhack gewesen mit diesem, also diese Haushaltseinigung. Diese Wochen in Berlin, da brodelte es halt die ganze Zeit schon unter der Oberfläche. Ich habe gar nicht das genaue Datum im Kopf, wann sie sich tatsächlich geeinigt haben. Irgendwie 16. Juni oder so im Kopf. Oder Juli. Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Vielleicht kommt da nochmal so eine Korrektur reingeslidet gleich. Aber auf jeden Fall, ich war Anfang April bis Ende Juli, glaube ich, in Berlin. Und da brodelte es halt die ganze Zeit, weil es halt irgendwie darum ging, okay, wir brauchen einen Haushalt 2025 und wir haben extrem viel weniger Geld. Und da, ich meine, das ist halt tausendfach durch die Medien gegangen. Dann haben sich die Ministerien gestritten. Dann gab es irgendwie so, hey, irgendwie wir brauchen für die Verteidigung mehr Geld. Wir brauchen für Außenministerium mehr Geld. Da soll gekürzt werden. Und was bei uns aber natürlich, was medial so ein bisschen auch unter der Oberfläche lief, einfach weil es auch schwierig zu checken ist, aber auch wenn der KTF nicht zum Haupthaushalt gehört.
KTF, erklär nochmal kurz.
Klima und Transformationsfonds. Ja, guten Tag. Ich bin auch wieder da. Nein, aber so natürlich, also quasi KTF ist natürlich für uns dann interessant, weil das ist der Fonds, wo halt viele Ausgaben für Klimaschutz und für die Transformation drin liegen. Und da zeichnet sie sich dann auch relativ schnell auch ab, dass das vielleicht ein Topf sein könnte, wo man gut Geld kürzen kann, um das in anderen Ministerien auszugleichen. Und da habe ich irgendwie mit vielen Leuten drüber gesprochen und es war die ganze Zeit so unklar. Man muss auch sagen, dass da echt wenig durchgekommen ist, weil ich auch von vielen Seiten gehört habe, dass das wirklich Verhandlungen waren, die echt im Dreier-Kombo Scholz, Lindner, Habeck besprochen wurden und da viele Details nicht mal an die Fraktionsspitze oder in die Fraktion gedrungen sind. Ja, einfach weil das so heikel war. Ne? Ja. Weil es gab viele Leute, die gesagt haben in der Zeit, boah, müssen wir echt mal schauen, ob die Koalition das schafft dieses Mal. Und ich meine, das haben wir jetzt schon echt oft gesagt, aber es gab auch echt, also es gab trotzdem einige Stimmen, die sich vorher nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hätten und gesagt hätten, das könnte Koalitionsbruch werden, die das getan hat. Und ich meine, in den Fraktionen wurde es dann auch immer so ein bisschen unruhig, weil die überhaupt nicht gecheckt haben, was machen da unsere Minister.
Die haben sich auch irgendwie nicht so mitgenommen gefühlt auf
eine
Art.
Genau. Ich meine, es gab halt irgendwie, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, eine SPD-Fraktionssitzung, wo die irgendwie, also ich meine Mütze nicht, der Fraktionsvorsitzende von der SPD hat da ja auch immer gut gegengefeuert. Ja. Und dann ist irgendwie Scholz gekommen, das hat man dann ja auch gehört, das stand ja auch überall und hat irgendwie gesagt, Leute, beruhigt euch, so, ich habe das alles im Griff und da ist man so ein bisschen misstrauisch geworden.
Mein Kopfkino geht gerade an.
Ja, genau. Das muss wilde Zeit in den Fraktionsräumen da gewesen sein, würde ich auch unfassbar gerne mal Mäuschen spielen, aber man, also so das so ein bisschen die Gemengelage, es ist halt ultra chaotisch gewesen, niemand wusste bis zur letzten Minute, kommt da was oder also kriegen wir das durch und dann hat man sich ja geeinigt.
Genau, dann stieg der weiße Rauch aus dem Kanzleramt. Genau.
Und und dann hat man irgendwie, also es war dann ja quasi schon Sommerpause in the making und trotzdem gab es dann noch Fraktionssitzungen und es musste immer noch durchs Parlament, aber dann. Und das ist jetzt sozusagen der letzte Stand und deshalb hast du das K vor das eine geschrieben, hat Lindner nochmal prüfen lassen in seinem Ministerium, im Finanzministerium, ob diese Regelungen.
Diese Lösung, die sie sich da ausgedacht haben.
Das sind ja einfach Tricks, ehrlich gesagt. Ja. Das sind haushaltspolitische Tricks, um halt diese Schuldenbremse irgendwie zu umgehen. Und da ging es darum, Kredite aus den Corona-Jahren umzubuchen für andere Ausgaben. Und da hat man im Finanzministerium nochmal gesagt, ey Leute, wir hatten schon jetzt, ich glaube, dreimal, dass wir vom Verfassungsgericht mit politischen Beschlüssen gescheitert sind, weil also unser Lieblings Thomas Heilmann zum Beispiel nach Karlsruhe gefahren ist und
von der CDU. Hat,
genau, von der CDU. Also es wurde einfach oft schon Politik von der Ampel vom Verfassungsgericht geprüft und die haben gesagt, nee, das geht so nicht, Leute.
Ja, ist verfassungswidrig.
Ja, weil es verfassungswidrig war einfach. Und das ist natürlich, also ehrlich gesagt, ziemlich peinlich. Also, weil das ist die Hauptaufgabe von Politik, gute Gesetze zu machen, die halt standhaft sind und die halt nicht verfassungswidrig sind. Könnte man meinen, also so, und da muss man sich ein bisschen fragen, was chillen da so für Juristinnen, dass die alle sagen, top, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Side-Fact. Auf jeden Fall hat man im Finanzministerium gesagt, okay, wir prüfen das nochmal.
Genau.
Und dabei ist halt, glaube ich, rausgekommen, dass man da vorsichtig sein muss.
Genau, da gab es Bedenken dann. Also es geht darum, ja diese quasi Geld für die Bahn auf jeden Fall aus Krediten zu finanzieren. Genau. Also quasi die Bahn selber Schulden macht und nicht der Bund. Das ist so ein bisschen die Idee. Und genau, das Ministerium von Christian Lindner hat das prüfen lassen und hat dann eben gesagt, es gibt da Bedenken. Das hat er halt öffentlich gemacht, während Olaf Scholz gerade im Urlaub war, was so der nächste Dolchstoß so ein bisschen, also so ein bisschen so dargestellt wurde. Also Olaf Scholz hat sich aus dem Urlaub gemeldet und gesagt, nee, also da hat Herr Lindner sich ja, also das stimmt ja nicht. Also ja. Das hat er ja falsch interpretiert. So ungefähr. Und ja, irgendwie ist das jetzt der Stand der Dinge. Heute ist Donnerstag.
Eigentlich hätte gestern auch, also man hat schon ein bisschen damit gerechnet, dass gestern vielleicht nochmal eine neue Einigung kommt, beziehungsweise dass man da noch ein bisschen gebastelt hat. Dem ist meines Wissens nach nicht so.
Noch ist, hat uns nichts ereilt. Es kann aber gut sein, weil wir diese Folge jetzt erst ein paar Tage später veröffentlichen, dass es bis dahin schon wieder Neuigkeiten gibt.
Ja, sehr
dann
wahrscheinlich.
Seid ihr besser informiert als wir jetzt gerade.
Ja. Ne? Aber also das ist jetzt so ein bisschen die allgemeine Lage, aber also was, glaube ich, für uns total interessant ist, ist wirklich nochmal dezidiert auf den KTF, also auf den Klima- und Transformationsfonds zu schauen, weil das ist wirklich ziemlich spannend. Das ist ultra kompliziert, finde ich. Also ich habe echt lange gebraucht, um mich da einzufinden und irgendwie um zu checken, was da Sache ist, aber ich glaube so im Großen und Ganzen geht es da um, also quasi so um Verteilungsgeschichten. Also du hast halt diesen Topf, wenn man sich das vorstellt. Da ist so und so viel Geld drin, sagen wir mal 100% Geld. Und da sind drei sehr, sehr, sehr große, wie kann man es am besten sagen?
Positionen
oder halt einfach so, also quasi sehr große Dinge drin, die aus dem Topf bezahlt werden, wo man sich auch ein bisschen fragen kann. Also da liegt zum Beispiel die Förderung von dieser einen Chipfabrik von Intel, die irgendwo im Osten, glaube ich, quasi aufgebaut wird. Die liegt da drin. Und da kann man sich natürlich fragen, gehört die da rein?
Muss das sein?
Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber das nimmt sehr, sehr viel Geld, Geld weg. Dann gibt es einmal, da haben wir uns 2021 extrem mit beschäftigt. Das war nämlich damals Wahlversprechen von FDP, ich glaube auch SPD und auch Grüne, die EEG-Umlage abzuschaffen.
Ja, stimmt.
Das war damals Versprechen, weil man hat gesagt, wir wollen die Stromkosten für die VerbraucherInnen senken. Das ist die EEG-Umlage, die müssen die nicht mehr bezahlen. Auch die liegt im KTF, also die wird auch aus dem KTF gezahlt. Das ist die zweite Position. Und die dritte Position ist halt einfach echt, also das Gebäudeenergiegesetz, also die Förderung zu bezahlen, dass Leute, die halt, also generell alle Menschen, aber halt vor allem Leute, die halt wenig Einkommen haben, sich irgendwie leisten können, eine Wärmepumpe oder halt eine andere klimaneutrale Heizung einzubauen. Das sind so drei sehr, sehr große Positionen, die da einfach drin liegen. Da kann man auch nicht viel dran verschieben, weil zum Beispiel Intel, also da sind ja Verträge mit der Firma geschlossen worden. EEG-Umlage gab es auch die Überlegung, ob man das wieder rausnimmt, aber du willst, also das ist ja politisch super heikel, du willst gar keinen Fall die Stromkosten wieder ansteigen lassen. Nee. Und das Gebäude, also ist auch, und das meine ich auch gelesen zu haben, dass die das, also dass ich quasi, ich glaube sogar Habeck und Co. ganz klar dazu geäußert hat, dass die Förderung
ist. Auf Instagram ein Reel von Robert Habeck gesehen, wo er nochmal gesagt hat,
manchmal flüstert er, wenn er, das ist ganz toll.
Nee, aber es war im Garten und ich habe mich gefragt, ob es sein Garten
geil
ist.
Ja,
aber da hat er nochmal gesagt, ans Gebäudeenergiegesetz, also an die Förderung gehen wir nicht ran.
Genau.
Und er hat gesagt, und das fand ich ganz, ganz interessant, er meinte, wenn sie eine Wärmepumpe sich einbauen lassen wollen, das war so ein bisschen auch ein Promo-Video für die Wärmepumpe, muss man dazu sagen. Dann machen sie das jetzt, weil sie werden nie wieder so viel Förderung bekommen, weil die nächste Regierung wird das wieder einkassieren.
Und das stimmt.
Das hat er so schon gesagt.
Das sage ich meiner Mama auch immer und meinen Eltern auch immer, dass das einfach wirklich, also ich glaube, wenn man sich damit nicht beschäftigt, und jetzt schweife ich ein bisschen ab, wir kommen gleich wieder zurück, warum diese drei Positionen so wichtig sind im KTF, aber es ist einfach unfassbar wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet mit diesen Wärmepumpen, weil da einfach wirklich viele Mythen, das ist vielleicht sogar, also das markiere ich auf jeden Fall euch, das gab gestern so einen Ausschnitt, der viral gegangen ist, tatsächlich vom Buten und Binnen, von meinem Heimat-Nord-Magazin, wo Habeck irgendwo zu Besuch war bei Wärmepumpenherstellern und dann Reporter gefragt hat, so, ja, was wünschen Sie sich jetzt von Habeck, jetzt wo die Wärmepumpe ja so einen Image-Schaden genommen hat wegen dem Heizungsgesetz, und da hat dieser Wärmepumpenhersteller nochmal das so geil auf den Punkt gebracht. Vielleicht können wir es auch hier einspielen.
Oh mein Gott, vielleicht hat er darauf reagiert mit dem Reel.
Das kann gut sein. Das war auf jeden Fall
das
richtig,
würde voll
richtig toll
Sinn machen.
Ja, ja, ich versuche das hier einzuspielen.
Wow.
Also wenn, dann kommt es jetzt. Aber das ist halt also voll spannend, ne? Also Gebäudeenergie, das soll auf jeden Fall drin bleiben und das stimmt. Jetzt, also wenn jetzt, wann dann? Also wirklich eine sehr, sehr gute Förderung. Du kannst dir teilweise bis zu 75% der ganzen Sache finanzieren lassen. Das ist wahnsinnig viel. Natürlich kostet es immer noch viel, aber es ist trotzdem viel Förderung. So, und du hast halt diesen KTF und da liegt das alles drin. Und dann hast du ja aber noch andere Klimaschutzmaßnahmen, die du finanzieren möchtest und die liegen auch im KTF. Jetzt, das ist so die Prognose, sinkt aber sozusagen das, was im KTF, also das Geld, was im KTF eigentlich für das KTF geplant wurde, das sinkt, also es wird weniger. Gleichzeitig werden wahrscheinlich die Stromkosten steigen. Also du hast halt quasi so ein Gegengewicht. Also du hast eigentlich weniger Geld im Einkommen. vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich hoffe, das macht Sinn. Also woraus wird der KTF finanziert? Unter anderem durch den CO2-Preis. Mhm. Also die Einnahmen, die durch den CO2-Preis kommen, das landet im KTF. So, da geht man auch davon aus, dass die, also das sind alles Prognosen, das kann auch alles anders kommen, aber da geht man auch davon aus, dass der halt, dass das halt sinkt, diese Einnahmen. Mhm. Also du hast am Ende einen Topf mit weniger Geld drin. Und du hast aber trotzdem die gleichen Positionen, die du bezahlen willst. Und
Schwierige Situation.
Und dann kommt nochmal drauf, dass du ja da auch irgendwie kürzen willst.
Ja.
Und deshalb ist es halt so ein bisschen, und ich gehe jetzt mal nicht weiter in die Tiefe, weil da kann man noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Aber das ist halt das Problem, weil du hast ja, also diese drei festen Positionen, die du halt auf jeden Fall bezahlen möchtest und musst, weil da kommst du nicht drum herum. Aber wie gesagt, halt on top auch diese Klimaschutzmaßnahmen, die halt super wichtig sind, um die Klimaschutzziele 2030 einzuhalten.
Und da muss man ja wieder sagen, das ist ja genau das, was du in der letzten Folge mit Niklas auch besprochen hast.
Genau.
Das sind ja all diese Maßnahmen, die eingerechnet worden sind in diesen Projektionsberichten, wegen wir erreichen unsere Klimaziele.
Genau.
Aber die kann man jetzt eben nicht mehr finanzieren. Oder also, man weiß nicht wie.
Eventuell ist das der Fall und da werden halt Sachen gestrichen. Wir erinnern uns, da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, an diese E-Auto-Prämie, die dann von heute auf morgen auf einmal verschwunden ist, was ja auch ein bisschen skandalös war.
Das war der Moment, als ich meine Mutter angerufen hatte.
Genau. Ja. So, und das kann halt sein, dass es das bei verschiedenen Programmen, also ich habe irgendwann mal tatsächlich so eine Liste bekommen mit Aufzählungen, wie der KTF, also was da alles drin liegt und was, und das sind ganz viele kleine Programme, also irgendwie für Naturschutz oder halt für irgendwas und wenn dafür halt kein Geld mehr da ist, das ist halt scheiße, ne? Und da sind wir jetzt halt gespannt, wie viel im KTF gekürzt wird tatsächlich. Gerade schwebt so eine Zahl von so 5 Milliarden umher. Der Topf umfasst ungefähr, ich glaube, so rund 40 Milliarden.
Ja, irgendwie sowas.
Das hört sich nicht viel an, das ist trotzdem sehr viel.
Ja, auf jeden Fall.
Und da bin ich halt mehr sehr gespannt. Und das ist halt so ein bisschen das, wo man halt immer so ein bisschen Bauchschmerzen bekommt.
Ja, und dazu muss man ja sagen, die Bahn war ja vorher auch noch drin. Die hat man ja schon rausgenommen. Und deswegen gab es ja jetzt irgendwie diese komische Kreditidee-Lösung, die offensichtlich vielleicht eventuell doch keine Lösung ist. Also mega, ja, mega spannendes Thema. Wie ihr merkt, ich habe auch nur hier gesessen und genickt und Samiras Vortrag zugehört. Also sie ist da wirklich sehr, sehr tief drin.
Ich war da sehr tief drin.
War, aber
wahrscheinlich bekomme ich jetzt so gleich Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Aber nein, also ich glaube, so im Grunde her stimmt es. Und das ist halt leider wirklich kompliziert. Wir können da auch noch mal tiefer gehen, aber das wäre vielleicht dann noch mal was für eine Extra-Folge.
Ja, wahrscheinlich ist es echt noch mal spannend, sich das noch mal wirklich anzuschauen. Und auch wirklich so dieses Thema, wie kann man sich denn den Klimaschutz eigentlich noch leisten, wenn man jetzt kein Geld hat. Also welche Ideen gibt es da? Vielleicht auch wirklich mit der Schuldenbremse oder auch so, keine Ahnung, kleine Reformchen der Schuldenbremse.
Ja.
Haben ja schon viele auch, also war ja wirklich Thema in den letzten Wochen, haben ja super viele Wirtschaftsweisen und was weiß ich, wer noch sich gemeldet hat und gesagt hat, hier, das könnte man noch ein bisschen verändern und so. Es bleibt spannend, es bleibt vor allem auch spannend mit der Wahl, also mit dem Blick auf die nächste Wahl, wie dann auch die nächste Bundesregierung das handhaben möchte, denn natürlich bleiben die Posten bestehen. Und es wird eher mehr Geld gebraucht als weniger für die Transformation.
Ja, und ich finde das voll spannend. Ne? Also man muss sich das wirklich immer wieder, und ich glaube, das ist total der einfache Gedanke, aber ich glaube, da habe ich richtig lange in meinem politischen Verständnis gebraucht, um das zu checken. Das sind ja alles, also man denkt immer, es sind so Gesetze, die stehen ja fest, aber es ist halt alles politischer Willen.
Ja.
Und in der nächsten, also es ist jetzt eine Legislatur, und in der nächsten Legislatur kann es alles wieder ganz
alles
anders aussehen.
Weg.
Und das ist halt das, wo ich da manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, weil natürlich kriegst, also wenn du halt erstmal Gesetze beschließt und die halt durch den Bundestag und durch den Rat und so, natürlich ist es erstmal fest, aber man kann ja tricksen, man kann Sachen auch wieder aufhalten, man kann Sachen verlangsamen. Gut, dass einige Leute den Podcast nicht anhören, weil dann würde ich, egal. Und das ist immer das, wo ich so denke, ja krass, Alter, es ist so. Also ich bin
ja gut,
echt
aber das ist ja genau, was du gerade
ansprichst,
ist ja genau das, was oft an der Demokratie an sich kritisiert wird, aufgrund dieser kurzen, in Anführungszeichen, Legislaturperioden.
Jetzt werden wir deep.
Ja, es ist eigentlich ein Systemproblem. Nee, aber das ist ja tatsächlich der Grund oder was auch immer wieder gesagt wird, dass es wahrscheinlich Ländern mit einem anderen Politiksystem, was nicht so ausgelegt ist auf so kurze Regierungszeiten, besser die Transformation hinbekommen, weil sie einfach langfristiger planen.
Ja.
Was ja schon auch interessant ist.
Also ich meine, wenn man nach China schaut, ne? Also komplett problematisch, müssen wir nicht drüber sprechen, aber
in vielen Bereichen.
In vielen Bereichen politisch, aber
die installieren aktuell doppelt
so viel PV.
Jetzt aktuell bauen die doppelt so viel erneuerbare Energien wie der Rest der Welt zusammen.
Ja.
Jetzt gerade. Das ist einfach krass.
Und da ab dem Punkt, wo es sich halt wirtschaftlich lohnt, ne? Und das wird halt echt spannend. Also es wird echt spannend, was da für eine Dynamik irgendwann reinkommt.
Was auch zeigt, also es ist ja auch genau das mit E-Autos und so, da da crashen andere Länder jetzt so an uns vorbei. Deswegen muss man auch echt, das ist halt auch dieser Punkt, man muss echt aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert und nicht zu wenig investiert und nachher da steht und einfach total zurückhängt.
Ja, voll.
Und das kommt ja auch noch alles da rein. Also es ist nicht einfach nur Schulden, das wollte ich nämlich noch sagen, als du vorhin sagtest, es gab diese Umfrage und die Leute sind für die Schuldenbremse. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das ja auch vielen gar nicht, also das Schuldenbremse ja erstmal so gut klingt in Anführungszeichen. Mhm. Ich weiß immer gar nicht, ob sich viele so sehr damit beschäftigen, was das konkret bedeutet, auch Nein. für ihr Leben natürlich.
Genau, und das meine ja. ich halt, ich glaube, den Gedanken habe ich eben ausgelassen, aber du hast vollkommen recht, also es ist halt genau das, so Leute checken das, ich hört sich immer so despektierlich an, das meine ich überhaupt nicht, aber ich würde es auch nicht checken, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze.
Ehrlich gesagt, das habe ich im Studium gelernt, dass, ja. dass Schulden, dass Investitionen Investitionen sind und nicht Schulden, also dass man das einfach, ne, das ist ja aber auch wirklich das muss ich auch sagen, ich hatte auch Profs, die auch für die Schuldenbremse waren und der nächste nicht. Und da gab es große Diskussionen bei mir in der Uni. Okay. Deswegen, das ist total, wie so ein religiöses Thema. so ein Glaube an die Schuldenbremse oder nicht. Aber es ist eine total wichtige Diskussion, die man einfach führen muss auch.
Ja.
Und deswegen finde ich es eigentlich total wichtig, dass darüber gesprochen wird. Nur ich würde es mir natürlich auch häufiger ein bisschen sachlicher wünschen, wie
ja.
so oft.
Ja, ja.
Aber gut. Ja. Ja, so viel zur Keine-Eine-Haushaltseinigung. Oder
keine,
du möchtest noch
keine
was sagen?
Keine-Eine-Haushaltseinigung. Ist das der Titel der Sendung, sage ich schon, meine Güte, der Folge? Vielleicht.
Vielleicht kommt noch was Besseres. Ich habe noch einen tollen, aber der ist nicht von mir.
Nee, dann nicht.
Okay.
Das ist ja alles self-made hier.
Das stimmt auch, eigentlich können wir es nicht übernehmen. Aber ich hab's tatsächlich auf der Demonstration for Fridays for Future gesehen.
Nee, dann auf gar keinen Fall.
Und zwar das Wortspiel aus Borkum und Bohren.
Was hat es damit auf sich, Jule?
Und das hat mir doch sehr gut gepasst. Ja, vor Borkum, 20 Kilometer vor Borkum, plant ein niederländischer Konzern, One Dias heißt der, Erdgas zu fördern. In der Nordsee, kurz vor dem Naturschutzgebiet Wattenmeer.
Mhm.
Ich komme nicht von der Nordsee, Samira aber schon. Ich glaube, ja. du hast da auch direkt ganz andere Bilder vor Kopf, kann ich mir
ja.
Vor Kopf, im Kopf.
Ich habe Vor Kopf
Bilder. Auch.
Bilder im Kopf.
Da gab es viele, viele Proteste. Ach, okay, wir machen einfach weiter, als wäre nichts passiert. Es gab viele Proteste. Greenpeace war sogar auf dem Wasser, hat dieses Bohrschiff, was da jetzt schon ankert, irgendwie belagert. Dann wurden die zurückgerufen von einem Gericht. Dann war die Frage, also weil immer noch die Genehmigung für diese Erdgasförderung auf deutscher Seite, für die niederländische Seite, hat schon zugestimmt, war die Frage, wann gibt es diese oder gibt es diese Genehmigung? Dagegen wurde eben protestiert, auch von Fridays for Future. Jetzt gab es gestern die Genehmigung vom Landesamt in Niedersachsen, auch mega interessant. Der grüne Umweltminister war total dagegen und meinte, es geht überhaupt gar nicht. Aber der Wirtschaftsminister hat es dann zugelassen.
Von wem ist der Wirtschaftsminister, also welcher Partei? Tatsächlich kenne ich mich in niedersächsischer Politik gerade nicht so gut aus.
So, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen.
Da wird gegoogelt, denn ihr hört das tippen.
Man kann dazu sagen, dass, ja doch, genau, dann passt es nämlich. Vor der Gaskrise hat die Regierung in Niedersachsen das abgelehnt, diese Gasbohrungen. Mit der Gaskrise haben sie dann gesagt, ja, können wir eigentlich doch machen. SPD regiert da. Ich sage ja auch mal ganz salopp mal, ich glaube, die SPD hat auch einfach ein Gasproblem, wenn wir auch an Nord Stream denken. Nun gut, auf jeden Fall hat jetzt der Wirtschaftsminister Olaf Lies, heißt er nämlich. Ich dachte Liese. Nee, Liese ist
jemand
anderes.
Liese ist Europaparlament.
Peter Liese,
ja.
Ja, und Union, ne?
Auch Union,
also
ja.
Olaf Lies ist von der SPD und der hat das jetzt gestern quasi genehmigt.
Mhm,
jetzt fehlt noch die Genehmigung vom Bund. Und da sind Habeck und Baerbock gefragt, weil das ist auch voll interessant, diese Erdgasförderung, weil es so ein niederländischer Bereich ist, muss dafür ein völkerrechtliches Abkommen geschlossen werden.
Ah, das ist echt spannend.
Und da braucht es dann halt Wirtschaftsministerium und Auswärtiges Amt.
Mhm.
Und das ist jetzt halt die Frage, deswegen ist jetzt so ein bisschen so, alles guckt nach Berlin. Ist wirklich total spannend, auch natürlich, weil die Insulaner, also viele Insulaner keinen Bock darauf haben, dass da Erdgas gefördert wird, auch weil irgendwie so ein Seekabel dadurch durch den Boden da gezogen werden soll. Es soll nämlich, also die Plattform, ist auch geil, die Erdgasplattform soll mit erneuerbarer Windenergie laufen.
Perfekt.
Genau, und gegen dieses Seekabel hatte die Deutsche Umwelthilfe auch schon einen Eilantrag gestellt. Das wurde dann nämlich, der wurde stattgegeben. Die durften dann erstmal nicht weitermachen, weil dieses Kabel da irgendwie durch so einen Riff, glaube ich, da verläuft.
Man muss auch ehrlich sagen, Borkum ist die Lieblingsinsel von meiner Mama.
So, jetzt wird es nämlich persönlich.
Genau. Und wir haben da sehr viel Urlaub gemacht. Also Sommerurlaub waren wir immer auf Borkum. Und ich fände es wirklich, also so persönlich, kann ich alle verstehen. Borkum ist übrigens auch eine autofreie Insel. Also fahren keine Autos. Und es ist einfach schön da.
Ja,
und
wenn man jetzt am Strand liegt, dann kann man das Bohrschiff sehen.
Ja, und das schön, also, oder? Ja, das ist wirklich, also will ich halt auch nicht. Also, ja.
Gut, man muss jetzt noch dazu sagen, es gibt auch noch ein paar Fakten, die dagegen sprechen, dieses Gas zu fördern. Denn zum einen kann das Gas, also das Gas, was da liegt, das soll nur für die Niederlande und für Deutschland verwendet werden. Es kann aber nur laut Berechnungen 1% des deutschen Gasbedarfs decken.
Mhm.
Und da wird jetzt von dem Unternehmen natürlich erzählt, das ist wichtig für die Energiesicherheit.
Natürlich.
Es ist wichtig für die Wirtschaft, klar. Und es ist auch wichtig fürs Klima.
Und Arbeitsplätze bestimmt auch.
Arbeitsplätze, ja, würde ich zur Wirtschaft sehen. Aber es ist wichtig fürs Klima, weil das ist ja klimafreundlicher deutsches Gas zu nutzen, was nicht nur
als,
transportiert werden musste. Geschippt
wird.
Als, genau, oder Fracking. Muss man natürlich auch dazu sagen, und das ist der große Punkt, wir brauchen Gas, ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, wäre ja, dann kann man ja diesen 1% kann man ja auch dann hier nutzen. Aber es wird deswegen ja nicht weltweit weniger Gas gefördert. Und
nein.
Dann, wenn, also es geht ja einfach wirklich um die Gesamtrechnung aller Gasförderung. Und als Deutschland, was auf der letzten Klimakonferenz unterschrieben hat, aus der Förderung oder aus den fossilen Energien auszusteigen, jetzt ein neues Gasfeld zu genehmigen, was übrigens auch im Koalitionsvertrag alle drei Parteien, ja, oder wo sie gesagt haben, beim Thema Meeresschutz, ich habe es mir extra nochmal durchgelesen, dass sie keine neuen Gasfelder irgendwie in Deutschland, also in der Nordsee oder so, genehmigen werden. Da würden sie halt gegen verstoßen und es wären auch noch grüne Minister, die das tun. Das wäre schon krass, deswegen bin ich richtig gespannt, wie das weitergeht.
Grüne Realpolitik. Wann gibt es da News?
Also ehrlich gesagt, ich war gestern überrumpelt, dass das Landesamt da schon was zu gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, nächste Woche oder so. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht, wenn die Folge draußen ist, gibt es die News schon. Dann schreiben wir es noch irgendwo mit in die Shownotes.
Ja, oder schicken nochmal eine Sprachnachricht.
Das machen wir. Ja, und wenn wir sagen, wir liefern das nach, dann liefern wir das natürlich nach. Denn am Freitag gab es tatsächlich eine neue Einigung im Haushalt und für die Finanzplanung für den KTF, über den wir gesprochen haben. Die Finanzlücke, die ist dadurch von 17 Milliarden auf 9 Milliarden geschrumpft. Es gibt aber immer noch ein Loch von 12 Milliarden. Das Problem ist, dass diese sogenannte globale Minderausgabe immer noch relativ groß ist, also größer als auch eigentlich üblich. Das bedeutet, dass es das Geld, von dem man ausgeht, dass es nicht abgerufen wird, dass man es eh nicht braucht. Das gilt auch für den KTF selbst. Das Geld, was da bei bestimmten Förderprogrammen übrig bleiben könnte, wird da von vornherein einfach faktisch gestrichen. Da sagt das Bundesfinanzministerium, das haben sie berechnet durch Erfahrungswerte von vergangenen Programmen, die nicht richtig oder die nicht komplett abgerufen worden sind, dass da eben Geld übrig geblieben ist. Es kann aber eben auch bedeuten, dass möglicherweise, wenn doch mehr abgerufen wird, die Förderungen, die dann schon vorher quasi faktisch gestrichen worden sind, dass da auf jeden Fall was übrig bleibt, dass die dann gesperrt werden im KTF, weil man eben von vornherein veranschlagt hat, dass das Geld sowieso nicht abgerufen wird. Da sagt jetzt das BMWK zu, nee, da kann man dann auch andere Mittel nehmen, die dann übrig bleiben oder vielleicht auch Geld, was von anderen Programmen irgendwie weggenommen werden kann, weil die gestrichen werden oder gekürzt werden. Also das kann man irgendwie ausgleichen. Fraglich ist, ob das wirklich alles so klappt. Also da besteht jetzt einfach eine Unsicherheit dadurch, dass man diese globale Minderausgabe, also dieses Geld, was möglicherweise überbleiben kann, so hoch angesetzt hat. Eine spannende Sache, die wir auch noch gesehen haben, ist, was nicht mehr aus dem KTF finanziert werden soll, ist die Entlastung von uns allen, also von uns Stromkundinnen, was die EEG-Umlage angeht. Die soll ab 2025 aus dem normalen Haushalt bezahlt werden und nicht mehr aus dem KTF, wie ursprünglich geplant. Da wurde also auch was umgeschoben. Und ja, das ist jetzt mal so ein bisschen das Update in Kürze. Wie ihr wahrscheinlich schon öfter mal gehört habt, das ist ein Dokument von mehreren 1000 Seiten. Das müssen jetzt die Mitglieder des Bundestags durchackern, denn in der zweiten Septemberwoche geht das Ganze in den Bundestag und dann wird darüber beraten. Und das ist natürlich auch Anlass für uns, dann nochmal mit jemandem mit Expertise draufzuschauen und uns auf den neuesten Stand zu bringen und nochmal wirklich uns anzuschauen, was bedeutet das jetzt eigentlich für den Klimaschutz und welche Lösung kann es geben, dass doch noch irgendwie Investitionen für Klimaschutz möglich werden.
Ja, es ist halt sowieso verspannt und da würde ich auch nochmal, das sind jetzt auch Dinge, die ich gehört habe oder ich habe da mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass, also ich meine, wir haben ja, als wir mit dem Podcast angefangen haben, auch relativ viel über LNG gesprochen und damals ging es ja auch um die ganzen Terminals, die jetzt aufgebaut werden und halt über diese Überkapazitäten, die entstehen, die man ja auch als Sicherheit nutzen kann, also Stichwort Energiesicherheit, wo man einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt irgendwie…
Was wir haben, haben wir.
Wir haben das jetzt, aber wir nutzen das nicht, aber es ist da, ist ja super. Aber ich meine jetzt auch letztens gelesen oder mit jemandem gesprochen zu haben, dass wir wirklich einfach vieles davon gar nicht brauchen und dass halt einfach alles, was so Expertinnen gesagt haben an Überkapazitäten, dass es wirklich einfach
ja, weil es nicht abgerufen wird. Weil das
ja, irgendwie weil wir es nicht brauchen.
Ja, genau. Das,
und das ist schon spannend. Vielleicht schaue ich da auch nochmal nach, vielleicht liefere ich das in der nächsten Folge noch.
Ich glaube, es war bei der Deutschen Umwelthilfe, wenn mich jetzt
nicht alles irrt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war keine DUH. Nee.
Okay. Dann streichen wir das, was ich gerade gesagt habe.
Aber vielleicht auch schon, also wer weiß. Ich bin also.
Aber schauen wir uns das Thema nochmal an,
weil grundsätzlich bin auf ganz, also ich bin auf so einer wackeligen Bein hier heute unterwegs. Aber ist auch mal schön.
Besser auf wackeligen
Beinen. Einfach mal aus dem Fenster rauslehnen. Einfach mal das Fenster aufmachen, rausschauen und sich rauslehnen. Finde ich gut.
Du, das ist in Ordnung. Wenn nicht hier, wo dann? Ne?
So.
Nee, aber müssen wir, also schauen wir uns, glaube ich, wirklich nochmal an, weil Thema Gas ist einfach so spannend und diese, also dieses Thema. Also das finde ich auch gerade so spannend. Es muss ja wirklich ein Weg gefunden werden, wie man sagt, okay, dieses Gas fördern wir noch und dieses nicht mehr.
Ja.
Und da muss einfach, also da muss einfach mal klar gesagt werden, so machen wir es und so nicht. Und da muss man einfach auch, das ist einfach politische Entscheidung. Natürlich kann man jetzt sagen, wir fördern das Gas in der Nordsee.
Ja.
Kann man machen.
Aber es sind ja auch, also was finde ich immer dazu kommt und das darf man nicht unterschätzen, sind halt auch, glaube ich, die Signale in den Weltmarkt hinein. Also so dieses so, wenn Deutschland jetzt anfängt, auch noch Gasfelder zu erschließen wieder, dann hat das ja ein Signal und wir wollen davon ja eigentlich weg. Und Deutschland hat ja schon einfach eine sehr wichtige Rolle auf dem Weltmarkt.
Vor allem, was hat das für eine Glaubwürdigkeit dann auch bei den Klimakonferenzen?
Ja,
ne?
ja.
Das, ja.
Borkum ist sehr schön, Leute.
Borkum ist
große,
schön.
Große Empfehlung, alle hin da.
Ja.
Wirklich?
Dann könnt ihr
warst du schon mal da, Jule?
Ich muss mich jetzt outen, ich war noch nie an der Nordsee.
Das ist so dumm einfach. Wirklich. NRW-Leute,
ich bin unfassbar. Ich bin ein Ostseekind. Ich musste, hört sich auch ganz schlimm an, aber ich habe immer an der Ostsee Urlaub gemacht.
Ja.
Rügen, Usedom fand ich nicht schön. Tut mir leid, wenn jemand hier von Usedom kommt, aber es war nicht meine Insel. Rügen finde ich schön. Warnemünde, da war ich. Rostock.
Ja, Nordsee ist wirklich einfach ganz toll.
Ja, vielleicht fahre ich mal hin und gucke mir das Bohrschiff an.
Wattenmeer.
Watte durchs Wattenmeer, Weltkulturerbe. Da gibt es ja Robben.
Ja. Was? Ist denn mit dir?
Ich glaube, ich habe mich ja mit dem Thema diese Woche sehr viel beschäftigt für klimaneutral. Und deswegen, da habe ich gemerkt, da gibt es Robben.
Ja, kein Kommentar. Also jetzt bin ich ein bisschen empört tatsächlich auch.
Ich kenne nur die Robbenauffangstation in der Ostsee.
Ja, krank.
Naja.
Bruder, fahr mal an die Nordsee.
Ich muss, ja, vielleicht fahren wir mal an die Nordsee. Vielleicht machen wir mal einen Podcast, während wir durchs Watt wandern.
Ja. Und
drei Stunden lang.
Und dann das Bohrschiff. Weil ich bin ja, was heißt das Bohrschiff? Aber ich finde ja solche, es ist ja so ein bisschen komisch, ne? Ich habe ja so eine Faszination für fossile Energie. Also immer, wenn ich im Urlaub bin, ich war letztens in Thessaloniki und dann sind da auch so Schiffe rumgefahren. Und ich war so, Weil ich finde es immer ganz aufregend, wenn ich so ein LNG-Schiff sehe. Weil ich finde dann immer so, alles, worüber ich rede, wird dann so real. Und ich sehe so diese Schiffe und bin so, es ist aufregend einfach. Es ist schon ein bisschen aufregend. Also ich finde es halt auch schlimm.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und dann habe ich so, habe ich so Schiffe gesehen und dann war ich so, da wollte ich so rausfinden, was hier passiert im Hafen. Das ist eine Hafenstadt. Und habe rausgefunden, es gibt so Maps, wo du so die Transporter nachverfolgen kannst, wo die gerade sind.
Ja.
Habe ich gesehen, das ist ein Öl.
Hast du die App jetzt dir runtergeladen?
Nee, aber es ist eine Website.
Ah, okay.
Die ist jetzt gespeichert. Ist schon spannend. Ich finde es spannend. Naja,
okay. Also würde ich mir gerne mal anschauen. Also nicht Flugradar, sondern Ölschiff-Watching sozusagen.
Ja, genau.
Ja, das ist aber witzig. Ja, ich habe in meinem Urlaub unfassbar viele Solaranlagen fotografiert.
Das ist sehr
auf
schön.
Auf Bars, an Balkonen und dann immer auch wirklich mit dem Gedanken, ich muss das Samira schicken.
Ja, musst du auch. Ich freue mich auch mal total.
Also,
es ist auch so, wenn ich im Zug sitze, dann, also es macht einfach Spaß, also die Energiewende.
Energiewende, ne? Man denkt es kurz so.
Ja, man denkt so, wow. Und, und man sieht ja auch mehr davon in den letzten Jahren. Du siehst ja so, wenn du halt auch durch Süddeutschland fährst, danke Söder, ja so viele PV-Anlagen, weil die überall rumstehen. Ist schon geil.
Ja.
Keine Windräder, aber naja.
Ja, das machen wir im Urlaub.
Ja.
Damit ihr es jetzt auch mal wisst. Wir haben aber noch ein Thema, über das wir sprechen wollten. Und zwar ist das auch was jetzt gerade noch passiert. Kann man so sagen.
Ja, ich hatte überlegt, ob man so eine inhaltliche Überleitung schafft, von wegen so, es passiert ja gerade viel.
Okay, und ich überlasse dir das jetzt nochmal.
Es passiert ja gerade viel und man ist ja manchmal so frustriert und wie kommt man an guten Klimaschutz? Aha, wir leben in einer Demokratie, es gibt Gewaltenteilung, man kann auch über die
Gerichte gehen und klagen.
Ja, Judikative.
Das Wort wollte sie. Ach,
Judikative sagen.
Jetzt habe ich.
Ich habe dir so den Finger gezeigt. Naja. Ja, also Judikatives. Und es ist super spannend. Wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Das sagen wir auch oft, dass wir schon öfter darüber gesprochen haben.
Haben wir
egal.
Halt.
Aber also Klimaklagen sind ein großes Thema momentan und das wird immer mehr und das ist sehr, sehr spannend. Wir wollen uns da auch nochmal intensiver mit beschäftigen, weil ich mir immer so ein bisschen die Frage stelle, und die lasse ich jetzt einfach hier so liegen für euch, wie viel bringt das wirklich? Und das ist eine bisschen dumme, naive Frage.
Habe ich eine Meinung zu, aber ich werde es einfach jetzt nicht sagen.
Nein, aber so ein bisschen so, ist ja voll cool. Also ich meine so, Deutsche Umwelthilfe klagt voll viel. Die ganzen NGOs klagen voll viel.
Im Ausland natürlich auch.
Der,
ne?
die
Seniorinnen in der
Thomas
Schweiz.
Thomas Heilmann klagt sehr viel. Ich finde es einfach lustig. Ich habe einfach dieses Bild im Kopf von Thomas Heilmann, der so mit dem Fahrrad nach Karlsruhe fährt. Ich weiß aber auch nicht warum, aber ich finde es einfach lustig. Jetzt wird es verdreht. Naja, ja. Egal.
Es geht aber also, nicht um Thomas Heilmann diesmal.
Nein, es wird viel geklagt und das macht ja auch voll Sinn, weil wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verfassungswidrig ist. Oder halt.
Wir haben ja mehrere Folgen zugemacht.
Genau, haben wir mehrere Folgen zugemacht und das macht ja dann Sinn, dass da jemand klagt und sagt, ey Leute, ist verfassungswidrig.
So nicht.
Und was mir auch gar nicht so bewusst war, das ist tatsächlich auch ein Werk von Einzelpersonen. Also von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben damals. Bei 2019, dieses große, große Urteil, das historische Urteil vom Bundesverfassungsgericht, zu sagen, hey Leute, die Politik, die ihr gerade macht, da gibt es so ein cooles Wort,
intergenerationelle?
Ja, intergenerationelle Freiheit. Wahnsinnsvoll.
Ich möchte kurz sagen, das Wort habe ich auch in meiner Masterarbeit benutzt.
Geil, herzlichen Glückwunsch. Ja. Jule ist übrigens fertig mit ihrer Masterarbeit.
Ja, ich habe noch keine Note, aber fingers crossed.
Aber intergenerationelle Freiheit.
Ist das
tolles Wort. Und das war 2019 so krass, weil das Bundesverfassungsgericht dann echt gesagt hat, ey, wir brauchen Politik, wir brauchen gerechte Klimapolitik, damit Menschen, die nach uns leben, einfach auch noch die gleichen Rechte haben, also Freiheitsrechte.
Ja, und Lebensbedingungen.
Ja. Wie wir. So, und das war halt übelst das historische Urteil 2019 und das ist angestoßen worden von Einzelpersonen. Also da haben sich dann irgendwann Organisationen rangeschmissen, aber, und ich finde das voll mächtig, weil ich finde, das hat man, also ich hatte das nicht im Kopf, wie viel Macht du dann auch wirklich haben kannst, wenn du dich damit auskennst und sagst, wir klagen dagegen.
Ja. War nicht eine der Klageführenden Roda Verheyen?
Ja, genau. Ja, ne? ja. Die hat also quasi juristisch ich weiß gar nicht mehr für wen, unterstützt, aber die ist jetzt bei der Klage, um die es jetzt geht, auch wieder am Start.
Ach, okay.
Ja, die setzt das für Greenpeace durch. Ist auch ein bisschen komplizierter, also da haben sich mehrere NGOs zusammengetan, aber die geben verschiedene Verfassungsbeschwerden. Es sind auch keine Verfassungsklagen, sondern Verfassungsbeschwerden, die eingereicht werden in Karlsruhe. Und da ist es super spannend, weil sie halt wieder sagen, das Klimaschutzgesetz, abgekürzt KSG, gefährdet wieder diese intertemporelle Freiheit.
Intertemporelle.
Gott.
Intergenerationelle.
Ich darf niemals live Fernsehen machen.
Gibt es, glaube ich, auch.
Ja.
Intertemporal.
Hört sich auch geil an.
Intergenerationell meinst du aber.
Aber vielleicht ist es auch falsch.
Egal.
Nee, es ist schon. Willst du googeln? Oder ich schau mal, warte, ich hatte irgendwann mal einen Text drüber geschrieben.
Aber du sagst Einzelklägerin. Das heißt, Greenpeace macht eine Einzelklage. Oder
Beschwerde.
Muss man sich das Beschwerde?
Genau, also es sind insgesamt 5 Umweltverbände, die zusammen mit Einzelklägerinnen, das ist diesmal auch voll spannend, das ist vor allen Dingen Greenpeace mit, ich glaube noch mit irgendjemandem zusammen, es ist ein bisschen chaotisch.
Germanwatch ist, glaube ich, noch dabei.
Ja, ich weiß nicht, aber es kann auch sein, dass die einzeln wieder sind.
Ach Gott, okay.
Ja, also das ist halt irgendwie, also sie haben sich zwar zu fünft, oder also sie haben sich alle zusammen bei der BPK, bei der Bundespressekonferenz hingesetzt und gesagt, wir legen Verfassungsbeschwerden ein, aber wir legen 3 unterschiedliche Verfassungsbeschwerden ein, die eigentlich das gleiche, es ist ein bisschen komplizierter, man kann das aufdröseln, aber ich glaube, das tut nichts zur Sache, weil im Grunde geht es halt darum, dass Karlsruhe sich nochmal damit auseinandersetzen soll, was politisch gerade mit dem Klimaschutzgesetz passiert. Und das Spannende diesmal ist aber, und da ist Greenpeace halt vor allen Dingen federführend am Start, zu sagen, hey, wir wollen aber auch Einzelpersonen ermöglichen, quasi sich selbstbestimmt und also mit einzumischen und zu sagen, wir hängen uns an diese Klage, an dieser Klage ran. Und das kann man jetzt noch machen. Und das finde ich total spannend, weil es ist halt eben voll mächtig, wenn du dann sagst, ich unterstütze diese Klage und ich nutze demokratische Instrumente und Hebel, um halt dieses Klimaschutzgesetz zu
auszuhebeln. Es ist halt mal dieses
vielleicht
handlungsfähig
eventuell
werden können.
Genau, Handlungsfähigkeit, ja.
Das ist total spannend. Ja, ich habe die Werbung gesehen dafür. Also auf Instagram wurde mir so ein kleines Werbevideo angezeigt von Greenpeace mit Luisa Neubauer.
Genau.
Wo sie auch über diese Klagen erzählt und auch eben dazu aufgerufen hat, dass man mitmacht.
Ja.
Finde ich total spannend. Genau, die Klage ist ja, oder ich glaube, eingereicht wird die ja erst im September.
Genau, eingereicht wird sie im September. Ich habe einmal nochmal die Korrektur, es sind intertemporale Freiheitsrechte.
Intertemporale Freiheitsrechte, aber es ist nicht intergenerationelle Freiheit.
Aber es sind intertemporale Freiheitsrechte.
Das ist wahrscheinlich der juristische Begriff.
Aber es ist der schlaue Begriff.
Egal, wir wissen, wovon wir sprechen.
Es ist wirklich egal, ich wollte es nur einmal nachreichen. Genau, also es ist halt, also da hängen halt super viele Leute mit drin. Um das jetzt vielleicht einmal, ich habe hier einmal kurz quasi aufgerufen, wer alles, um das mal irgendwie auch mal zu benennen. Also es ist halt die Deutsche Umwelthilfe, German Watch, Greenpeace, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und der Solarenergieförderverein Deutschland. Und die sind jeweils aber gesplittet einzeln und aber hängen aber auch irgendwie zusammen. Und Roder Verein hängt, glaube ich, an Greenpeace und German Watch, okay, und trägt das juristisch für die fort. Ein anderer sehr bekannter Jurist ist auch dabei, der macht das, glaube ich, für diesen Solarenergieförderverein, der übrigens auch beim ersten Mal, also quasi an der Klage für 2019 beteiligt war. Also die sind schon Experten. Die haben schon öfter gemacht. Beschwerde eingelegt.
Die wissen, was sie tun.
Nee, und es wird halt voll spannend. Und um genauer zu verstehen, was mit dieser Klage auf sich hat, was sich dabei die NGOs denken, haben wir mal bei Greenpeace nachgefragt. Da arbeitet nämlich Baro Gabbard, die ist jetzt gerade neu, ganz frisch Sprecherin von Greenpeace geworden, saß auch für Greenpeace in der BPK und hat das damals vorgestellt. Das war einer ihrer ersten Termine. Und die haben wir mal gefragt, was das mit der Klimaklage soll, wer sich daran alles beteiligen kann und welche Hoffnungen sie auch daran sieht.
Die Zukunftsklage ist eine Verfassungsbeschwerde, die sich gegen die mangelhafte Klimapolitik von Bundestag und Bundesregierung und die damit einhergehenden Grundrechtsverletzungen richtet. Sie besteht aus drei Anträgen, hat also im Grunde drei Hauptanliegen. Erstens geht es darum, dass das Ambitionsniveau der deutschen Klimaschutzziele, die auch im Klimaschutzgesetz stehen, nicht auf dem Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens ist. Dieser Antrag zielt darauf ab, die Ambitionen wieder auf Kurs zu bringen. Zweitens halten wir die Novellierung des Klimaschutzgesetzes mit ihren Aufweichungen bei den Sofortprogrammen und Sektorzielen für verfassungswidrig und fordern, dass die Novelle zurückgenommen wird. Und schließlich geht es um sozial gerechten Klimaschutz. Eine Klimapolitik, die jetzt versäumt, gerechte Maßnahmen auf den Weg zu bringen, wird in Zukunft drastische Einschränkungen mit sich bringen. Die wiederum treffen vor allem Menschen, die ohnehin unangemessen benachteiligt sind, besonders stark. Also etwa Menschen mit Behinderungen, Menschen auf dem Land ohne Zugang zum ÖPNV oder Menschen mit wenig Einkommen. An der Zukunftsklage können sich alle in Deutschland lebenden Personen ab 14 Jahren beteiligen. Auch unabhängig davon, ob sie eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder nicht. Man wird also zu einem oder einer Beschwerdeführenden vor dem Bundesverfassungsgericht und verklagt gemeinsam mit jetzt schon 10.000 anderen Bundestag und Bundesregierung. Wir hoffen uns natürlich, dass die Beschwerde erfolgreich ist und uns das Bundesverfassungsgericht Recht gibt. Konkret könnten Bundestag und Bundesregierung in dem Urteil dann einerseits zu ausreichenden Klimaschutzzielen und einem effektiven Klimaschutzgesetz mit funktionierenden Wirkmechanismen verpflichtet werden. Andererseits erhoffen wir uns, dass eine Entscheidung des Gerichts wegweisend in Bezug auf freiheitsschonenden und sozial gerechten Klimaschutz ist. Zum Beispiel, indem im Urteil vorgeschrieben wird, dass Klimaschutzmaßnahmen gerecht sein müssen. Wie solche Maßnahmen dann konkret aussehen, wird das Gericht vermutlich nicht vorschreiben. Aber dann wäre die Politik erstmals verpflichtet dazu, zum Beispiel den Verkehr überhaupt einmal ein Konzept für einen wirklich gerechten, inklusiven und nachhaltigen Klimaschutz vorzulegen.
Ja, super spannend. Danke, Baro, für diesen Einblick. Da wird jetzt am 16. September wahrscheinlich, da wart ihr euch noch nicht so sicher, wirst du wahrscheinlich nach Karlsruhe fahren, um die Beschwerde dann wirklich einzureichen. Und das nehmen wir dann auch nochmal als Anlass, um uns Klimaklagen nochmal ganz konkret anzuschauen, weil das wirklich ein interessantes Thema ist. Baro ist Klimajuristin und hat die Climate Clinic gegründet, also ein Zusammenschluss von Klimajuristinnen, die sich halt mit also quasi dem Gesetzen also und den Möglichkeiten von Jura im Klimaschutz auseinandersetzen.
Ganz sehr, neues sehr spannend. Feld übrigens auch.
Sehr, sehr neues Feld und auch wirklich spannend. Und wir werden uns dann von Baro noch mal ein bisschen erklären lassen,
definitiv,
was es da für Möglichkeiten gibt, welche Möglichkeiten das, also die Verfassung oder die Gerichte generell haben und welche aber auch nicht. Und das wird ein Spoiler auf einer der nächsten Folgen und ich freue mich da sehr drauf. Danke, Baro, für deine Sprachnachrichten.
Freue ich mich auch sehr drauf. Wird, glaube ich, mega spannend. Das Thema, also dieses Thema Klagen, weil es ja wirklich das Einzige ist, was man am Ende machen kann auf Gesetzesebene.
Ja, und das große Problem ist ja, dass du eigentlich dich in der Demokratie bei der Gewaltenteilung darauf verlässt, dass wenn ein Gericht etwas sagt, die Parlamente halt
folgen.
Und was machst du, wenn dem nicht so geschieht? Und das ist jetzt halt das erste Mal wirklich spannend, ne? Also es gibt ja so die Ideen, glaube ich, halt auch wirklich das an Politikern dann aufzuhängen. Also dann quasi Volker Wissing zum Beispiel bei dem Verkehrssektor verantwortlich zu machen. Aber das ist halt juristisches Neuland. Da hat man sich halt, Also das kannst du eigentlich nicht machen, weil er ja auch in der Funktion des Verkehrsministers handelt. Es ist wirklich super, super spannend.
Ja, es ist super. Ich frage mich auch total, wie lange das jetzt dauert, so diese Klage. Ich verstehe es immer nicht so richtig.
Das dauert.
Was
das
die safe, Priorität also die, hat und Wahrscheinlich im schlimmsten Fall ist es die nächste Bundesregierung, oder? Die sich damit auseinandersetzen
muss? Ja. Also es kann echt noch so 2 Jahre dauern.
Ja, krass. Überleg mal.
Cool. Weil die Beschwerde muss dann erstmal geprüft werden und so. Und
ja, ist doch auch super, dass das Klimaschutzgesetz eh festgeschrieben hat, dass man erst alle 2 Jahre drauf schaut.
Ja, die nehmen sich Zeit.
Das passt doch.
Die nehmen sich Zeit.
Das ist doch schön. Ja. In dem Sinne kommen wir jetzt zu unserem letzten Tagespunkt, den wir immer haben, und zwar unsere Empfehlungen. Samira hat gesagt, sie hat sich rausgezogen, war mental mehr auf dem Fahrrad als sonst irgendwo.
Ja, aber jetzt habe ich mich selber angespoilert und das jetzt schon wieder vergessen. Ich hatte eben so eine Empfehlung im Kopf, während wir aufgezeichnet haben. Ich weiß nicht, ob ich es dann schon gesagt habe oder nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Du hast einen Text gelesen, meintest du auf jeden Fall. Du hast irgendwas gelesen vorhin mal, aber vielleicht fällt es dir ein. Ich erzähle mal, was ich gelesen habe.
Ja, das erzähl mal, was du gelesen hast.
Und zwar wollte ich einen Text von Korrektiv von der lieben Kollegin Elena Kolb empfehlen. Sie hat zur Aktienrente nochmal recherchiert. Also Aktienrente ist ja das war ja das, womit die FDP auch Wahlkampf gemacht hat und was Lindner ja versprochen hat, dass die Bundesregierung eben so 10 Milliarden pro Jahr jetzt am Kapitalmarkt anlegen möchte. Sie haben es Generationenkapital genannt. Und Elena hat sich mal angeschaut, inwiefern dieses Generationenkapital und diese Aktienrente mit den Klimazielen nicht vergleichbar ist, sondern vereinbar ist, ob die darauf achten beim Geldanlegen, also ob sie quasi 1,5 Grad konform in das Geld investieren. Und diese Klausel zum 1,5 Grad Ziel, die ist erstmal rausgeflogen bisher und das fand ich total spannend, auch natürlich für mich mit meinem Finanz-Background, weil ich mich eh ganz viel mit diesem Thema immer beschäftigt habe und mich ist natürlich auch immer noch beschäftigt, dass man beim Investieren immer so Must-Have-mäßig auf Diversifizierung und Langfristigkeit schaut, um das Risiko zu streuen. Und Nachhaltigkeit ist aber immer so Nice-to-Have.
Ja.
Also wäre das so ein Add-on, was man machen kann, wenn man Bock drauf hat. Und ich denke mir immer so, es geht doch darum, das Risiko zu streuen, das Risiko zu minimieren. Und was ist das größte Risiko sogar, was eben auch der, wie heißt es nochmal, vom Weltwirtschaftsforum, dieser globale Risikoindex sagt, es ist die Klimakrise auf den ersten 4 Plätzen aufs 10-jährige Sicht gesehen, sind es Extremwetter, Verlust der Biodiversität, Ressourcenknappheit, all das. Und deswegen bedingen sich diese Faktoren ja gegenseitig. Und ich denke mir so, wenn du es schon Generationenkapital nennst, dann leg es doch bitte auch irgendwie so an, dass es auch wirklich Zukunft hat. Und deswegen finde ich das echt krass, dass das nicht, also keine Rolle spielt, auch in Anbetracht der ganzen Thematik mit EU-Taxonomie und Co., also dass da eigentlich drauf geachtet werden sollte. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen auch unter Deckel gefallen.
Aber spannend.
Ist total spannend. Ich weiß auch gerade gar nicht, eigentlich sollte doch das Generationenkapital auch jetzt die 10 Milliarden erstmal gestrichen werden, der Aktienrente, meine ich.
Schau mich nicht so an.
Ich bin mir gerade auch unsicher, aber egal, die Idee steht ja, wie viel da auch am Ende reinfließt, geht ja jetzt sowieso gerade erstmal los und jetzt könnte man eben noch die Weichen stellen, sage ich mal. Deswegen fand ich das total interessant zu lesen. Ist ein kurzer Text, kann ich euch empfehlen.
Cool, danke. Und mir ist nicht mehr eingefallen, was mir während der Folge eingefallen ist, was ich empfehlen wollte. Schade. Und ja, ich weiß nicht. Also ich trinke gerade gerne Powerade.
Das ist die Empfehlung. Vielleicht ist deine Empfehlung einfach aufs Rad steigen.
Raus. Das ist so dumm. Tut mir leid. Ich habe keine inhaltliche Empfehlung, weil draußen sein im Sommer auch ganz toll ist.
So, und das finde ich ist wirklich so. Deswegen hoffe ich, ihr genießt das schwüle Wetter, möchte ich schon fast sagen. Nein, ich hoffe, ihr genießt
das
trotzdem
schöne Wetter.
Den Sommer.
Ja.
Die Helligkeit. Ich finde, das ist etwas, das kann man immer genießen.
Ja.
Die Helligkeit im Sommer ist einfach nicht zu toppen.
Ja, das stimmt.
Da freue ich mich gar nicht auf den Herbst und Winter, muss ich sagen.
Wir haben in den nächsten Folgen bei Climate Gossip echt richtig viel spannende Themen. Also wir kommen jetzt ein bisschen aus unserer eigenen Sommerpause wieder. Wir wollen uns in der nächsten Folge mit den Wahlen in Ostdeutschland beschäftigen. Das wird sehr spannend, weil da Klimapolitik nochmal eine andere Rolle spielt und auch interessant ist, wie das genutzt und gegengenutzt wird. Darauf werden wir schauen, da freue ich mich sehr drauf.
Und wo das herkommt.
Wir werden auch spannend. Klimaklagen schauen. Also, wir geben mal wieder ein bisschen Gas.
Ich wollte gerade sagen, wir geben alles.
Gas. Nord Stream Gas.
Es gibt nur ein Gas.
Es gibt ein Gas.
Vollgas. Borkum Gas. Borkum Gas.
Und freuen uns, ja, wie immer über alles Feedback und schön, dass ihr einschaltet und uns beim Quatschen zuhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.